Einen schönen guten Tag, hallo, das hier ist der Rasenfunk, die Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich möchte gerne über den Bundesligaspieltag reden. Das ist in diesem Fall der 30. und ich habe mir zwei Gäste dazu eingeladen. Zum einen Christian Spiller, verantwortlich für den Sport bei Zeit Online. Hallo Christian.
Hallihallo.
Außerdem mit dabei Fatih Demireli, Twitter-Star, türkischer TV-Experte und Sportjournalist bei Spox. Hallo Fatih.
Hi Max, hi Christian, grüß euch.
Hallo.
Wir haben eine Fülle von Themen heute. Wir reden über den Abstiegskampf, wir reden ein bisschen über die Europa League und dann gab es da noch relativ überraschend heute eine Meisterschaft, die zu feiern war. Wir lösen mal noch nicht auf, wer Meister geworden ist. Das ist der Cliffhanger, damit ihr alle Hörer bis zum Schluss dranbleiben müsst bei dieser Episode. Das wird spannend.
Du bist ein Fuchs.
Deswegen beginnen wir. Ja, Wahnsinn, gell? Die große Cliffhanger-Schule, das habe ich bei den privaten Radiosendern mir abgeguckt. Gut, lasst uns in den Abstiegskampf gucken. Da gab es eine sehr, sehr interessante Versuchsreihe an diesem Spieltag. Und zwar die einfache Fragestellung, was machen die Abstiegskandidaten aus einer 2-0-Führung? Das hatten wir genau dreimal und die Vereine haben das ganz unterschiedlich gelöst. Der einzige Club hinten drin, der das 2-0 auch zu einem 3-Punkte-Erfolg ummünzen konnte, war der HSV. 3-2 gegen den FC Augsburg. Jetzt frage ich Christian, was ist davon zu halten?
Was ist davon zu halten? Naja, sehr viel ist davon zu halten. Also der HSV ist natürlich der große Gewinner des Spieltags, weil er es eben geschafft hat, mal wieder seit langer, langer Zeit zu gewinnen. Ich glaube, es sind halt mehr als nur 3 Punkte, die der HSV da geholt hat am Samstag. Ich glaube, die Art und Weise, wie sie gespielt haben, das war jetzt spielerisch nicht Hochglanz, aber da hat man von Anfang an gesehen, dass da wirklich Feuer drin ist, dass da gekämpft und gegrätscht und gelaufen und getan und gemacht wird. Und das, glaube ich, tut dem HSV sehr, sehr gut. Und dieser Sieg, dieses 3-2, auch dann dass der Fakt, dass das Tor sozusagen eine Minute nach dem 2-2 fällt, als man dann dachte, oh Gott, jetzt fallen die wieder auseinander. Auch die Art und Weise, wie das Tor dann geschossen wird, nämlich dieser Lasogga-Hammer, ja, ich glaube, der hat für sehr, sehr viel Selbstvertrauen wieder gesorgt beim HSV. Und die glauben wieder an sich und werden deswegen ein gehöriges Mörtchen mitreden, wenn es darum geht, da am Ende über dem Strich zu stehen oder zumindest nicht abzusteigen.
Das Selbstbewusstsein hat man definitiv auch in der Jubelpose von Lasogga gesehen. Mir war sie ehrlich gesagt schon wieder fast ein bisschen zu viel. Aber wahrscheinlich kann man auch einfach nicht nachempfinden, wie das für einen HSV-Stürmer sein muss, ein Tor zu erzielen. Wahrscheinlich wusste er das selber auch gar nicht mehr, wie das ist. Fatih, was hast denn du für Veränderungen beim HSV gesehen? Geht das auch jenseits Körpersprache und Zweikampfführung?
Schwierig. Man muss es natürlich immer den Gegner aussehen bei so einer Sache. Und ich habe so ein bisschen Probleme, das als Maßstab zu nehmen, wenn man die Auswärtsmannschaft FC Augsburg da als Gegner hat. Ich glaube, das war die 6. Auswärtsniederlage in Folge für Augsburg. Deswegen muss man mal abwarten. Also ich fand letzte Woche das Derby, fand ich HSV eigentlich erschreckend. Jetzt war es besser, wir haben zu Hause gespielt, spielt auch eine Rolle vielleicht, erstes Spiel vom neuen Trainer. Ich würde gerne die nächsten Spiele einfach mal abwarten, wie das dann nächste Woche ist. Ich glaube, da spielen sie in Mainz, was jetzt nicht keine einfache Aufgabe ist, gerade in Mainz. Eine Veränderung ist sicher dahingehend da, dass einfach mal ein Trainer da ist und kein Sportdirektor, der mal kurz angesprungen ist. Allein schon das ist eine Veränderung. Und trotz aller Witze, die man reißt, halte ich Bruno Labbadia eigentlich schon doch für einen sehr guten Trainer. Und es soll auch unbedingt auch mal eine Veränderung daher kommen, wenn jetzt von Peter Knebelmann zu Bruno Labbadia wechselt.
Definitiv, ja. Man hat auch gesehen, also was mir aufgefallen ist, es war, wie viele Anspielstationen der HSV im gegnerischen Strafraum hatte. Also die haben sind viel, viel früher draufgegangen, haben sich auch viel weiter vorne postiert und so sind letztlich ja auch die Tore gefallen, also nimmt man mal den Standard weg, dass sie halt einfach im Strafraum nicht alleine unterwegs waren, sondern man da auch mal einen Pass spielen konnte zu einem Mitspieler. Gut. Dann im Grunde müssen wir einfach mal gucken, wie viel dieser Sieg wert ist. Tabellarisch auf jeden Fall wahnsinnig wichtig. Der HSV mit 3 Punkten auf den 16. Tabellenplatz gesprungen, jetzt mit 28. Und dahinter liegt jetzt am Tabellenende der VfB. Die hatten auch 2-0 geführt und am Ende steht aber nur ein 2-2. Ein bisschen zeigt sich das, was Stefan Rommel, den ihr beide ja, glaube ich, auch kennt, in der letzten Folge bei uns gesagt hat. Die haben das Problem, dass die jetzt immer zu Hause gewinnen müssen. Und das, finde ich, hat sich in dem Spiel auch gezeigt, vor allem an der zweiten Halbzeit. Stimmt ihr mir dazu?
Ja, also ich glaube, ein Stück wissen sie immer noch nicht so richtig, wie sie dieses Spiel noch aus der Hand geben konnten. Also die hatten ja, ich glaube, Martin Hanek hatte mindestens eine große Chance wieder einmal und hat sie nicht reingemacht. Dann gab es diese gelb-rote Karte. Kann man auch drüber reden zumindest. Also wenn wir vorhin davon geredet haben, dass der HSV durch diesen Sieg sozusagen für den Kopf auch viel getan hat. Und ich glaube, der Kopf ist ganz, ganz wichtig im Abstiegskampf. Ja, man geht, also die Mannschaften unterscheiden sich meiner Meinung nach qualitativ jetzt nicht so sehr. Da kommt es einfach sehr viel darauf an, mit welch breiter Brust und mit welchem Selbstvertrauen man am Ende in diese Spiele geht. Und der HSV hat da wirklich viel, viel gewonnen an diesem Samstag. Und der VfB hat, glaube ich, sehr, sehr viel verloren. Und ich weiß auch nicht, ob es so sinnvoll war, dass Philipp Stevens danach nach dem Spiel ja so ein bisschen auf die Mannschaft eingeschlagen hat, indem er gesagt hat, er hat schon gewarnt und er hat aber gegen eine Wand geredet und so. Also stimmungsmäßig war das natürlich ein herber Dämpfer. Und sowas kann sich schnell auch sozusagen nach unten entwickeln. Also so eine Negativspirale. Nicht gut, wirklich nicht gut, was da in Stuttgart passiert ist.
Ja, was meinst du denn, Fatih, was denkst du denn, warum Huub Stevens das gemacht hat? Also das ist mir auch aufgefallen, dass er die Mannschaft so deutlich kritisiert hat und jetzt am Folgetag gab es noch ein Interview mit einem Sky-Reporter, in dem derjenige nochmal nachgehakt hat, woran liegt das? Können die Spieler einfach nicht schnell genug umsetzen, was sie von ihnen erwarten? Und da hat er dreimal einfach nur geantwortet und. Also so ein bisschen Russell Wilson, Marshawn Lynch, Seattle Seahawks-Style, I'm just here to not get fined. Warum macht er das? Also
ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz erklären. Ich hatte das Gefühl, dass Huub Stevens gerade in der Phase, als es auch kritisch um seine Person wurde, als man eigentlich in jeder Minute angezählt hat, jede Minute, ja, jetzt wird er entlassen, jetzt ist eigentlich schon aus, jetzt kommt Zorniger, jetzt kommt der und so weiter, dass er in der Phase sich eigentlich so eine, ich hoffe, ich darf das sagen, so eine Leck-mich-am-Arsch-Einstellung sich angepasst hat. Und ich fand ihn dann eigentlich wunderbar, auch teilweise humoröse Pressekonferenzen. Anscheinend hat er jetzt so ein bisschen diese Lässigkeit wieder zu schnell verloren. Und ich glaube, diese Lässigkeit, die er sich da angesetzt hat, hat auch irgendwie dem VfB gut getan. Jetzt finde ich es schon wieder gefährlich, dass er jetzt dann wieder umschwenkt auf den alten, knorrigen Typ. Ich glaube auch, dass er nicht die Mannschaft dazu hat, die dieses Signal. Es gibt natürlich auch Mannschaften, die so ein Signal verstehen und dann sagen, oh, der Trainer ist sauer und wir müssen da jetzt vielleicht Gas geben. Ich glaube nicht, dass der VfB diese Charaktere in der Mannschaft hat, dass dieses Signal auch gut ankommt. Ich könnte dem Stevens auch noch zum Empfängnis werden, wenn das jetzt...
Andererseits ist Stevens ja auch nicht doof. Ja. Der ist ja lange im Geschäft und der weiß genau, was diese Worte bewirken. Und der Fakt, dass wir jetzt darüber reden und auch andere schon darüber geredet haben, zeigt ja, dass da was passiert ist. Also wahrscheinlich, der kennt seine Mannschaft wahrscheinlich, erwartet er aber tatsächlich genau das, diese Reaktion. Und dann muss man vielleicht die Frage stellen, ob Stevens mit dieser Art und Weise zu denken und dann auch zu führen, ob das noch irgendwie funktioniert und passt irgendwie, ja? Ohne es jetzt auf die riesengroße Metaebene heben zu wollen. Aber das ist schon eine Art von Führung, wo man zumindest ein Fragezeichen hinter machen kann.
Also wird natürlich definitiv die Art und Weise verändern, mit der Stuttgart, sollten sie nochmal mit einer Halbzeitführung in eine zweite Halbzeit gehen, wie sie das dann spielen werden, denke ich. Also da werden sich die Spieler doch schon dran erinnern.
Ich meine, jetzt treffen sie auf einen Gegner, der eigentlich noch verunsicherter ist mit Schalke. Das Restprogramm, wenn man sich das anguckt, das könnte auch Hoffnung machen, den VfB, auch wenn er das Letzte ist, aber man muss halt, darf ich schon ein bisschen in die Mitte finden, also ich so zu viel umschwenken, zu viele Stimmungsschwankungen, weiß nicht, ob das Signal hin oder her, ob das hilfreich ist. Also irgendwann muss man dann auch vielleicht auch mal eine Linie finden.
Wobei, kurvenreich zum Nichtabstieg ist wahrscheinlich auch besser als mit einer festen Linie in in die zweite Liga. Ja. Interessant fand ich an dem Spiel einfach nur in der Konstellation, dass wir auf der anderen Seite den Trainer hatten, der es genau umgedreht gemacht hat. Christian Streich stellt sich nach dem Spiel hin und sagt, also dass wir in der ersten Halbzeit so schlecht gespielt haben, das nehme ich komplett auf meine Kappe. Weil anscheinend habe ich es nicht geschafft, meinen Jungs zu vermitteln, dass sie das ruhig angehen sollen. Das fand ich auch schon wieder fast zu heftig. Aber sehr interessant, dass das quasi genau das Gegenmodell zu Hüb war.
Ich glaube auch, das ist wieder übertrieben in die andere Richtung. Ja? Also bei der Pressekonferenz gestern, ich glaube, da hatte man das Gefühl, dass irgendwie beide gerade 5-0 verloren haben. Ja? Eine gefühlte Niederlage war es eigentlich nur für den VfB. Und der Streich hätte sich schon irgendwie zumindest mal auf die Schulter klopfen können. Auch, dass da wieder Nils Petersen kam und getroffen hat und so. Also so ein bisschen Understatement auch, glaube ich. Ja, das ist so. Es gibt aber auch, wenn man ehrlich ist, nicht viel unterschiedliche Trainer, glaube ich, als Christian Streich und Typ Stevens. Deswegen erklärt das vielleicht.
Ja, das ist allerdings wahr, ja. Und irgendwie ganz interessant, wie sich jetzt so potenzielle Helden bei allen Abstiegskandidaten herausformen. Also wir haben Nils Petersen, wenn Freiburg nicht absteigt, dann werden alle Nils Petersen zu Füßen liegen, was man sich in Bremen früher auch nicht gedacht hätte. Wenn Stuttgart nicht absteigt, dann werden sie Matthias Ginczek eine Statue bauen und beim HSV könnte es Lasogga werden, zumindest seinem Selbstverständnis nach. Finde ich ganz interessant, wie sich das auch jetzt so an so Stürmerfiguren abspielt. Und beim VfB gleichzeitig hat man da auch noch so den Gegenspieler, den emotionalen mit Martin Hanek, der wahnsinnig viel Einsatz bringt, aber halt auch zum Beispiel auch in diesem Spiel wieder die Chance zum 3-0 durch einen technischen Fehler verdattelt.
Mhm. Hat aber auch getroffen, ne? Also.
Er hat auch getroffen, ja, genau. Also, ich fand auch, er wurde ein bisschen zu hart kritisiert. Es ist halt so, dass man halt auch mal Chancen vergibt als Stürmer, aber er hat halt gerade auch neben sich einen stehen, der halt aber auch gerade alle Chancen macht. Fand ich, wirkt das deswegen auch besonders schlecht.
Ja, das ist also beim VfB natürlich dann auch immer so ein bisschen die Grundstimmung, dass die grundsätzlich immer sehr negativ ist. Und dass man, ich habe das Gefühl, dass man beim Stuttgart inzwischen so teilweise so fatalistisch ist, dass man sofort auf eine negative Grundstimmung zurückfällt, auch wenn man davor mal eine kleine Erfolgswelle hatte. Und sowas, finde ich, das macht der HSV besser. Der HSV spielt auch wieder die zweite, dritte katastrophale Saisonfolge, aber kann sich an so ganz kleinen Erfolgen sofort wieder hochrappeln. Also was gestern dann wieder nach dem Spiel beim HSV los war, wie Van der Vaart da abgegangen ist nach dem Spiel und wie die Mannschaft, wie die Fans gefeiert haben. Das ist dann wieder ein bisschen typisch HSV. Ich glaube sogar, dass der andere wieder schon wieder an die Europa League gedacht hat und nachgerechnet hat. Aber das kann aber, finde ich, in so einem Abschiedskampf dann aber auch ein Vorteil sein, wenn man es schafft, an sich so ganz kleine Erfolgen an so Zähnen sich hochzuziehen und nicht nach der ersten Sache dann sich dann runterziehen zu lassen. Und das, wir werden auch gleich auch über Hannover reden. Hannover ist es genauso. Also da gab es gestern eine Riesenstimmung im Stadion. Klar, man hätte das Spiel gewinnen müssen, aber trotzdem, trotz allem hat man sich dann an diesen Kampf, an das gute Spiel und eben an die Stimmung dann auch wieder hochgezogen. Und das ist beim VfB das Problem.
Ist aber halt auch irgendwie doppelbödig, oder? Also die Fallhöhe wird natürlich auch höher, wenn man sich an so kleinen Dingen hochzieht. Und jetzt lass mal den HSV auswärts bei Mainz, die durch sind, 3-0 verlieren. Und zu deiner Information, es sind 14 Punkte Rückstand auf die Europa League, das heißt rechnerisch nicht mehr möglich. Also außer man hofft auf den 7. Platz, dann ist es rechnerisch noch drin. Also ich finde das gar nicht so unkritisch, ehrlich gesagt.
Ja, also das Witzige ist ja, was man gesehen hat am Wochenende ist, dass der VfB eigentlich viel, viel besseren Fußball gespielt hat als der HSV, aber eben nicht gewonnen hat. Und wie gesagt, ich glaube, da kommt wieder dieses Emotionale ins Spiel. Ich glaube, die Hamburger sind vom Kopf her mittlerweile so, dass sie sagen, ey, also sie sind einfach emotionaler dabei. Die sagen sich, kommt, wir zeigen es den ganzen Leuten da draußen, die sich schon seit Jahren eigentlich über uns lustig machen. Ja, der HSV ist ja, wurde ja schon in den vergangenen Jahren so ein bisschen zur Witzfigur, das muss man so hart sagen, wie es ist. Ja? Und so dieses, wir können es irgendwie doch schaffen und wir zeigen das jetzt den allen und wir rücken zusammen und das ist schon was Besonderes. Das gibt es in Stuttgart so in der Form nicht irgendwie und das gibt es auch in Hannover nicht und ich glaube, das könnte so ein emotionaler Trumpf sein, den HSV dann irgendwie doch noch irgendwie in der Liga hält, weil sie sind auf eine gewisse Art und Weise einfach dann doch irgendwie ein Kultverein, auch in dem ganzen Scheitern der vergangenen Monate und Jahre. Und am Ende könnte das vielleicht einen Ausschlag geben, glaube ich.
Die Trainerwahl deutet auf jeden Fall darauf hin, dass genau das der Gedankengang vielleicht der sportlichen Verantwortlichen war, eher so über die emotionale Schiene zu kommen. Gut, und dann haben wir noch ein Team, was auch 2-0 geführt hat, aber es auch nicht über die Zeit gebracht hat. Paderborn hat heute am Sonntag gegen Werder Bremen 2-2 gespielt. Tolle erste Halbzeit, wobei ich fand Werder auch sehr passiv, Christian.
Ja, das stimmt. Allerdings muss man schon sagen, also ich bin so ein bisschen so ein kleiner Paderborn-Fan geworden, muss ich mich hier mal outen. Ich finde das einfach toll, was die da machen, und ich finde, das wird viel zu wenig gewürdigt. Eigentlich ist es ein Wunder, dass sie überhaupt irgendwie immer noch mitspielen um den Klassenerhalt. Ja? Zum Beispiel das erste Tor heute, das war einfach großartig. Ja? Schade, dass wir kein Videopodcast sind, sonst hätte man das jetzt eingespielt, aber das ist einfach ein Traumtor gewesen. Klar, der SV Werder war jetzt nicht so präsent in der ersten Halbzeit, aber dann muss man sagen, auch da gehört dann immer wieder der Gegner dazu. Und Paderborn hat wirklich alles reingeworfen. Also die sind gerannt und haben die Zweikämpfe angenommen und waren echt stark. Und die können auch Fußball spielen, mal so ganz nebenbei. Das sah schon in Ordnung aus. Und dann hat das Pech, dass sie das nicht über die Zeit gebracht haben. Und da blutet mir ein bisschen das Herz, muss ich sagen, weil ich finde es toll, wenn diese Mannschaft auch in diesem kleinen, engen Stadion, wo man noch, wenn man dann die Spiele live schaut, wo man noch so einzelne Zuschauerrufe hört, wie auf dem Dorfplatz, das finde ich ganz großartig. Also das ist ein Stück, Bundesliga-Kultur, auch wenn es jetzt nicht die riesige Tradition ist, dass es irgendwie erhaltenswert ist, finde ich.
Da muss ich aber trotzdem, kriege ich absolut bei. Ich habe auch eine große Sympathie für Paderborn, den Trainer und allem, aber trotz allem, es ist immer noch ein leider harter Wettbewerb, und da musst du auch so eine Führung dann auch mal halten. Gerade wenn du in so eine schwierigen Spirale streckst und dann 2-0 vorne bist, kriegst du natürlich das Tor zum 2-1, also echt blöden, zum blöden Zeitpunkt, aber dann musst du es auch über die Zeit retten. Und wenn du es nicht hinkriegst, gerade wenn jetzt alle anderen dir noch die Vorlagen gegeben haben, ja, dann wird es halt schwierig im Abstiegskampf, und pflichtet absolut bei. Es ist wunderbar, was da in Paderborn passiert, aber man muss halt dieses Spiel auch gewinnen. Und deswegen glaube ich auch, dass es für Paderborn ganz, ganz schwierig wird, weil das auch wieder ein Nackenschlag ist, auch ein psychologischer.
Ist wahr, ja.
Meinst du tatsächlich, dass sie das so verarbeiten? Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, so schlimm ist das für Paderborn jetzt nicht, dass die nur in Anführungszeichen 2-2 gespielt haben. Ich glaube, deren Ziel muss es sein, dass es am 34. Spieltag im Heimspiel gegen den VfB rechnerisch noch möglich ist. Und dann will ich tatsächlich auch Stuttgart mal sehen, wie die da spielen.
Ja, aber wir haben jetzt noch dann 4 Spiele, und wenn du dann gerade in so einem Spieltag, wo nicht dann alle bis auf den HSV für dich spielen, die große Chance hast, dich abzusetzen, vor allem dann an Hannover weiterzuziehen, dann musst du es nutzen. Also es ist schön, am letzten Spieltag die Chance zu haben, aber wenn du es vorher schon machen kannst, dann musst du das in der Bundesliga einfach nutzen. Da ist es, dafür passiert auch jede Woche viel zu viel.
Dem kann man nicht ganz widersprechen. Und dem widersprechen werden auch nicht alle Hannover-Fans. Die einzige Mannschaft, die nicht unten drin steht und 2-0 geführt hat, wenn wir den SC Freiburg als Gegner vom VfB mal rausnehmen. Und ja, also ich finde Hannover ganz schwierig zu interpretieren. Lasst mal noch kurz erst über den Trainerwechsel reden. Christian, fandst du die Entscheidung, Korkut zu entlassen, richtig? Und dann wiederum die Entscheidung, Frontzek einzustellen, auch? Warum lachst du so?
Also, gar nicht. Also ich glaube, die Ergebnisse waren natürlich so, dass Korkut wenig Argumente hatte, ergebnistechnisch. Ja, die Rückrunde war katastrophal bis dahin. Ich hatte trotzdem für einen guten Trainer. Ich glaube, er ist ein schlauer Trainer, ist ein guter Trainer. Er hat einen guten Draht zur Mannschaft auch gehabt zum Schluss. Bloß er hatte halt das Problem, dass die Mannschaft nicht mehr gewonnen hat. Und das ist natürlich als Trainer nicht ganz so toll. Ich glaube, ich hätte, wenn ich Martin Kind gewesen wäre, ich hätte ihn trotzdem behalten, weil auch die Wahl Frontzek bei aller Liebe, aber so richtig hervorgetan als toller Trainer oder gar als Feuerwehrmann, als den man ihn ja geholt hat, hat er sich meiner Meinung nach, oder zumindest kann ich mich daran nicht erinnern, hat er sich noch nicht. Ja, also er hat einen sehr, sehr schlechten Punkteschnitt, ja, in der Bundesliga irgendwie so rund um einen ungefähr. Ich glaube, das ist ein Schnitt, der würde ihm jetzt in Hannover nicht zum Klassenverbleib reichen. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Bloß, wir können jetzt hier irgendwie spekulieren, am Ende, am 34. Spieltag wird sich dann entscheiden, ob das richtig war oder nicht. Bloß wie gesagt, ich weiß es nicht, ich glaube es nicht.
Fatih, ist auch ähnlich deine Meinung?
Also ich muss sagen, dass ich bei Hannover bin ich ein bisschen voneingegangen. Ich kenne Taifun Korkut schon länger. Ich kenne ihn auch persönlich. Ich weiß, was er für ein Typ ist, was er, wie er gearbeitet hat vor allem, wie er in den letzten Wochen auch nochmal Gas gegeben hat. Ich habe auch mit dem einen oder anderen aus der Mannschaft gesprochen. Es ist echt schwierig. Die Mannschaft stand total hinter ihm. Und das Verblüffende war, dass auch der Vorstand ist. Also man hat es ja gesehen, es gab ja dann ein paar Ansagen mit Ultimatum und so weiter, man trotzdem das immer wieder verlängert hat. Und selbst die Entlassung war eigentlich nicht aus voller Überzeugung. Das muss man einfach sagen. Das war, dann kann man auch so sagen, Aktionismus, um einfach nochmal ein Ziel anzusetzen. Nur das Signal ist halt schwierig zu setzen, wenn man dann jemanden holt, der nicht gerade diesen Abstiegskampf, dieses Feuer entfachen kann, wenn er so eine Vergangenheit hat. Also es ist ja hoch und runter geschrieben worden, auch in den sozialen Medien und auch in den Medien, dass die Bilanz von Michael Franzek im Abstiegskampf. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig. Trotzdem, gestern hat die Mannschaft, finde ich, eine gute Reaktion gezeigt, habe das Spiel auch über weite Strecken gesehen. Kampf war da. Das Problem ist einfach bei Hannover, das sage ich schon Anfang der Saison, und das ist auch das große Problem von Hannover, ist einfach, die Qualität im Kader ist einfach nicht gut genug. Ich finde auch, so wenn man jetzt Paderborn mal außen vor lässt und die ganze Mannschaft, die da unten stecken, ist vielleicht sogar mit am schwächsten Hannover. Ich glaube, trotzdem eine kleine Selbstüberschätzung auch da. Auch gestern wieder, also das zieht sich halt in den letzten Wochen komplett durch wieder. Ständig irgendwelche individuellen Fehler. Gestern, was Alba Noss macht, wieder echt Wahnsinn. Dann Marcello, eigentlich ein sehr, sehr guter Spieler. Es zieht sich halt komplett hin. Und dann kann man einfach dann sagen, das ist einfach eine Sache der Qualität, an der dann auch Taifun Korkut gescheitert ist, weil er hat eine Idee vom Fußball, eine Art und Weise vom Fußball zu spielen, die sehr viel Intelligenz erfordert, die taktisches Verständnis erfordert, die hohe Konzentration erfordert, aber dafür muss man die Spieler haben. Und das wurde ihm zu Verhängnissen, dass, wenn man jetzt auch das Restprogramm von Hannover anschaut, wird das ganz, ganz schwierig. Also dieses Hoffenheim-Spiel war jetzt für die nächsten Wochen, hätte man gewinnen müssen. Jetzt Volland ausgefallen, Beck ist ausgefallen, beide gesperrt, man spielt zu Hause, eine tolle Stimmung. Und dann gibt man so ein Spiel her, auch wenn es extrem unglücklich war, muss man sagen, auch mit der Schiedsrichterentscheidung. Aber es wird extrem schwer. Also wir haben jetzt, glaube ich, noch Wolfsburg, Bayern, Leverkusen. Das ist echt eine. Also die einzige Hoffnung für Hannover ist wirklich, dass die Konkurrenz halt auch nicht weiter punktet. Aber ich sehe Hannover auf dem Weg zur Relegation, ehrlich gesagt.
Also das Restprogramm von Hannover ist Wolfsburg, Bremen, Augsburg und dann Freiburg, okay, Bayern, zu Hause am letzten Spieltag. Genau, Bayern hatten sie schon und Leverkusen auch schon. Gibt es denn irgendwelche Stellschrauben, an denen man so kurz vor Ende der Saison noch drehen kann, die nicht im Mentalen liegen? Also du hast gesagt, Fatih, dass Korkut einen sehr intelligenten Fußball spielen lässt und gleichzeitig hast du gesagt, der Kader war dafür vielleicht auch nicht perfekt zugeschnitten. Da würde ich ja sagen, so ein spielerisches Downgrade zu Frontseck, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, könnte ja durchaus Sinn machen. Ist es denn realistisch, dass sich da spielerisch noch was ändert oder geht das jetzt nur noch über Einstellung und Hoffen?
Ich weiß nicht, also wenn man jetzt in die Spielanlage auch an sich so viel verändert hat, jetzt eigentlich Frontseck nicht. Vielleicht eine kleine Spur, was defensiver hat, ein Andreasen noch ins Mittelfeld gestellt, damit es ein bisschen mehr kompakter hat. Hat auch, eigentlich war das auch ein guter Schachzug. Nur, man kann halt am 30. Spieltag nicht die komplette Struktur verändern. Das wird die Mannschaft noch mehr verunsichern. Deswegen pflichte ich dir bei, dass jetzt sehr viel über die Emotionen kommen muss, sehr viel über Kampfbereitschaft, Lust und so weiter. Nur, das ist halt auch dann so eine Sache, was ich am Anfang gesagt habe. Franzig ist halt nicht der Typ, der dieses Gefühl entfachen kann. Also hätte man vielleicht einen Hörer geholt oder weiß jetzt jemand anderen vielleicht, hätte das durchaus das Signal geben können. Aber ich sehe bei Franzek einfach nicht diese Ausstrahlung. Und weil die Spieler sind auch nicht blöd, die sehen auch wenn sie seit einem Jahr in der Bundesliga oder zwei Jahren in der Bundesliga spielen, was in der Vergangenheit der Trainer für eine Bilanz hatte, den Abschiedskampf, dass er mit einer Mannschaft wie Gladbach, die damals Ter Stegen, Dante, Reus, Neustädter, wie sie alle heißen, auf dem letzten Platz war, das lesen die alle. Dann kann sowas auch mal dann in die falsche Richtung gehen, so ein Trainerwechsel.
Genau, das ist genau der Punkt, glaube ich. Ich glaube, so ein Trainerwechsel ist oft dann die letzte Patrone, die man hat. Ja? Gerade in der Situation, auch in der Hannover ist, also wir haben es ja gerade gehört, das war tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen Aktionismus. Und die letzte Patrone, also das hat nicht gezündet, ja, das war kein Treffer. Ja, also verlierst halt das erste Spiel. Und nochmal kannst du das halt nicht machen. Ja, also du kannst jetzt nochmal den Trainer wechseln und das nochmal probieren.
Ach, frag mal den HSV,
ja, oder geht das ja, auch? Ja, das stimmt, aber ich glaube, es geht nicht. Und es war ja tatsächlich sowas wie Aufbruchstimmung da. Ja, kam ja auch die Ultras mal wieder ins Stadion zum ersten Mal seit langer Zeit. Also es war nicht nur ein Trainerwechsel, sondern auch so eine Art Fanwechsel, wenn man so will. Ja, also es war eigentlich alles bereit. Und dann ist es natürlich unglücklich, dass in der ersten Minute dann so ein Gegentor fällt, auch ein unglückliches mit einer Fehlentscheidung drin. Da kann jetzt der Fronzek nichts für. Aber dieser Effekt, ja, der ist schon irgendwie verpufft. Ja. Und da sozusagen wieder Aufbauarbeit zu leisten und das einfach dann zu sagen, naja gut, egal, machen wir so weiter, das ist extrem schwierig. Also das sehe ich auch, dass das echt eng wird.
Und ich habe auch immer so den Eindruck, also gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass es eine Versöhnung in Anführungszeichen mit den Ultras gab, dass es eben eigentlich nicht die letzte Patrone war, es war die vorletzte Patrone. Man hätte, wenn es wirklich nur darum ging, ein Zeichen zu setzen, dann hätte eigentlich auch genau diese Versöhnung mit den Ultras, was ja ein Riesenschritt ist nach dieser, ich meine, die haben die gesamte Saison über den Heimsupport boykottiert. Ja. Das hätte vielleicht schon das Signal sein können und vielleicht wäre es dann auch gar nicht so schlecht gewesen, am bekannten und gar nicht so unbeliebten Trainer festzuhalten. Aber
ja, das ist ein guter Punkt. Man kann auch sagen, die haben sozusagen zwei Kugeln auf einmal verschossen.
Absolut. Ja? Ja,
genau.
Absolut. Guter, ja, kann man so sehen, auf jeden Fall.
Und vor allem, wie gesagt, was ich halt vorhin gesagt habe, die Mannschaft und das Umfeld stand ja noch hinter Korkut. Man hat ja auch bis zuletzt auch keine irgendwie Korkut-Trau-Stimmen gehört oder die Negativstimmung. Und Korkut ist in der Stadt geblieben, er wird dort weiterleben in Hannover. Es gab inzwischen auch schon ein Essen mit Martin Kind und so. Also ist mir ehrlich gesagt unerklärlich. Also man muss eine Idee, auch wenn es ein Feuerwehrmann-Konzept ist, man holt einen, muss eine Idee dahinter stecken. Man muss sagen, okay, man hat jetzt mit dem HSV hatte man eine Idee mit Knebel, die eigentlich keine war, sondern irgendwie einfach nur, oh, Peter, magst du's? Ja, ich mach's. Und dann hat man Labbadia geholt, bei dem man weiß, okay, der kann was bewirken, der hat einen Plan. Mainz, okay, das ist schon lange her, was hat man Martin Schmidt geholt, man weiß, okay, vom Typ her passt er zur Mannschaft, aber was kann die Idee sein, Korkut zu entlassen und Michael Fronzek zu holen? Das ist keine Idee. Das ist einfach nur, ich sag's nochmal, Aktionismus. Und vor allem mit dem Zwischenschritt, dass man halt noch irgendwie Peter Neuru dann noch vorher eingeladen hat. Also null Struktur, null Ideen und das kann eigentlich nur bestraft werden mit dem Abstieg oder im besten Fall mit einer Relegation.
Ich glaube, das Grundproblem bei Hannover ist ja ganz klar. Also wir brauchen jetzt auch, also ich weiß nicht, wie lange wir über Hannover reden wollen, aber da ist halt ein Präsident am Werk oder Martin Kind am Werk, der seinen Verein da sieht, wo er wahrscheinlich nicht hingehört, ja, nämlich irgendwo im internationalen Geschäft. Ja, ich glaube, da sind so ein bisschen die Realitäten verschwommen. Und für ihn ist sozusagen allein der Fakt, dass sie da unten mitspielen, irgendwie eine persönliche Beleidigung. Und deswegen versucht er alles, um das irgendwie noch zu retten, aber ja, manchmal passt es dann halt irgendwie nicht, ne? Also schwierig.
Ja, sie haben halt definitiv den negativsten Lauf, seitdem negative Läufe erfunden wurden. Also ich meine, noch kein Sieg in der Rückrunde. Die wenigsten Siege anderer Vereine in der Rückrunde sind zwei. Also es läuft halt auch wirklich gar nichts rund bei Hannover 96. Und noch kurz, bevor wir dann vielleicht dann langsam mal zum Thema Europa Liga umschwenken. Wir haben jetzt den SC Freiburg so ein bisschen außen vor gelassen. Die sind mit 30 Punkten ja auch nur 2 Punkte vom Relegations- und Abstiegsplatz entfernt. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, die größte Gefahr für Freiburg liegt genau darin, dass man einen Abstieg gar nicht allzu wild empfinden würde und dass gleichzeitig ganz viele Experten, auch hier bei uns im Podcast, immer wieder betonen, nee, Freiburg steigt nicht ab.
Ich glaube, das ist die größte Chance, ehrlich gesagt.
Ja,
das ist nicht die größte Gefahr, sondern die größte Chance, denn die sind das gewohnt, ja, die spielen da irgendwie jedes Jahr da unten rum, die wissen genau, was sie können und was sie nicht können und die spielen, die holen ihre Siege, die werden ihre Punkte auch in diesem Jahr ganz nüchtern, ganz sachlich holen, haben einen extrem schlauen Trainer, der aus extrem wenig Material sehr, sehr viel macht und ich glaube, das ist einfach so ein Selbstläufer, die machen das irgendwie und die werden das wahrscheinlich auch nächstes Jahr irgendwie machen und genau aus dem Grund weil sie genau wissen, was sie können und was sie nicht können. Und diese ganze Aufgeregtheiten, die es bei den Konkurrenten gibt, in Hamburg, in Stuttgart, in Hannover, über die wir jetzt alle reden, gibt es da nicht. Ja, weil die genau wissen, wo sie hingehören. Und das ist die Ausbildung, glaube
ich. Mhm. Ich sehe es für Christian. Ich sehe das auch als Riesenchance, dass sie sich selbst diesen Druck nicht aufbauen. Also von außen gibt es ja genug Druck, oh, Abschiedskampf und so weiter, aber in Freiburg ist das eine sehr angenehme Emotionslosigkeit, sage ich jetzt fast schon, in der Sache, oder Pragmatismus auch vielleicht. Und deswegen glaube ich auch, also man nimmt Freiburg nie so richtig wahr, aber wie Christian auch schon sagte, schlauer Trainer, schlaue Mannschaft, jeder weiß, welche Rolle man hat. Und ich glaube, das wird auch ausschlaggebend sein in Sachen Klassenhalt. Und ich sehe da auch Freiburg auf einem guten Weg Richtung Klassenhalt. Ja, also null Gefahr sehe ich dabei in der Situation.
Ja, ich meine, wenn man sich einfach nur mal anguckt, dass sie ja am Ende der Hinrunde 18. waren, dann sieht man durchaus die Entwicklung, die sie genommen haben. Aber ich möchte schon zumindest mal kurz angesprochen haben, lass die jetzt mal das nächste Spiel zu Hause gegen Paderborn verlieren. Dann zieht Paderborn an denen vorbei, die rutschen runter. Ich meine, sie haben es definitiv in der eigenen Hand, weil sie spielen auch noch gegen den Hamburger SV, dann gegen die Bayern. Okay, mal gucken, in welcher Situation die Bayern sich dann befinden. Und dann das letzte Spiel eben bei Hannover. Also sie haben es in der eigenen Hand. Aber ich sehe die nicht so komplett da unten raus. Also wie gesagt, ich glaube, das nächste Spiel gegen Paderborn ist kein Selbstläufer. Und dann kriegt das nochmal eine Eigendynamik.
Das glaube ich auch nicht. Also ich sehe auch die Gefahr da nicht bei null irgendwie. Ja. Also natürlich, die Gefahr gibt es, dass es sie erwischt. Aber ich glaube halt nicht, dass es dann sowas wie eine Eigendynamik gibt. Ich glaube, die verlieren dann und dann haben sie halt verloren. Und dann wird da aber keiner nervös und keiner unruhig. Und es gibt nicht diese ganzen Aufgeregtheiten, sondern die spielen dann weiter ihr Ding. Und dann gucken sie, wo sie am Ende stehen. Und das ist ihr großes Plus, glaube ich.
Gut, im Vergleich zu den anderen Vereinen sind sie ja wirklich so der Fels in der Brandung. Das kann man so sagen. Dann haben wir jetzt über die Teams, die unten drin stehen, gesprochen. Zu Hertha kommen wir ganz am Schluss nochmal kurz. Lasst uns jetzt mal einen Blick auf Hoffenheim werfen und damit auf die Europa-Liga und das Rennen um die internationalen Plätze. Hoffenheim holt sich jetzt 3 Punkte in Hannover, aber eigentlich stimmt ihr mir vermutlich zu unverdient.
Unverdient, ja. Also ich habe gesehen, aber auf der anderen Seite muss man dann dieses Spiel auch mal gewinnen, was eigentlich Hoffenheim dann selten macht. Wenn man oft verlieren sie dann die Spiele, die sie verdient hätten. Jetzt ist mal andersrum passiert. Für mich ist irgendwie Hoffenheim das Freiburg des Europa-League-Kampfs irgendwie so richtig. Wäre es denen, also nicht egal, aber es wäre jetzt auch nicht so der Weltuntergang, wenn sie es nicht packen. Auf der anderen Seite wird es auch keinem auffallen, wenn sie es packen. Also das ist sehr seltsam, wie so Hoffenheim ist so der klassische Platz 8 Verein geworden. Jetzt verlängern sie mit dem Gisdol, was ich eigentlich sympathisch finde, weil ich ihn gut finde. Aber ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass sie es schaffen, weil es denen anscheinend egal ist, weil die Mannschaft auch jetzt nicht wirklich das ausstrahlt, das sie es wollen. Und gestern haben sie dann auch mal wieder gesagt, unverdient gewonnen. Aber wenn man das hinterher dann die Aussagen gehört hat, ja, haben halt mal ein Spiel gewonnen. Also das hatte so ein bisschen den Charakter, 23. Spieltag, wir haben 4 Punkte nach oben und 4 Punkte nach unten. Ja, so ein bisschen farblos.
Ja, ich finde Hoffenheim ist auch so eine Mannschaft, die ganz schwer einzuschätzen ist. Irgendwie die gewinnen dann halt mal ein Spiel, dann verlieren sie wieder eins, dann gewinnen sie wieder eins, dann verlieren sie wieder eins. Es ist so oft auch sehr tagesformabhängig. Ich glaube, dass sie nicht so stabil sind, dass sie da oben wirklich reinrutschen können, weil einfach zu viele andere Mannschaften noch irgendwie auch ein Wörtchen mitzureden haben. Aber trotzdem hat sich da irgendwie sowas entwickelt in den letzten Jahren, dass ich irgendwie ganz, ganz nett finde. Wenn sie mal gewinnen, sieht das auch oft ganz gut aus. Also Markus Gisdol wurde schon angesprochen, auch ein guter Trainer, glaube ich. Also kann man machen irgendwie.
Ja, vielleicht wirken sie auch besonders deshalb so farblos, wie Fatih sagt, weil von hinten halt das Team anrauscht, mit dessen Anrauschen alle irgendwie im Insgeheim gerechnet haben, nämlich Borussia Dortmund. Die sind jetzt auf Platz 8 und auf einmal nur noch 3 Punkte weg, sogar vom Platz 5. Von den Ergebnissen her ist das Momentum klar auf ihrer Seite, aber von der Spielweise auch, Fatih?
Nein, eigentlich nicht. Und das ist, finde ich, eigentlich auch eine kleine Watsche für die Bundesliga, dass Dortmund momentan so vom Momentum her Favorit ist auf so einen Europa-League-Platz. Also da dürfen sich alle Vereine, die eigentlich ganz lange diese Chance hatten, da nehme ich auch Augsburg mit auf die Rechnung und auch Frankfurt, wie die alle heißen, die das längst hätten festzogen können und eigentlich nur zwei Siege noch holen hätten müssen. Diese Schläftigkeit, die sie haben, mit dieser Schläftigkeit haben sie Dortmund wieder zurückgeholt. Und Dortmund macht das nicht schön, aber sie machen das erfolgreich mit einer gewissen, auch pragmatischen Fußball, den sie inzwischen spielen, auch mit einem gewissen Ziel, jetzt die Saison auf dem LKW zu beenden. Und ja, der Erfolg gibt ihnen recht. Also ich glaube, Jürgen Klopp und der Mannschaft ist es egal, wie es zustande gekommen ist. Hauptsache, sie schaffen nach dieser katastrophalen Saison noch die Europa League.
Was ja auch vollkommen legitim ist. Ich frage mich nur, Christian, welchen Wert hat jetzt zum Beispiel jetzt das 2:0 gegen die Eintracht? Ich finde, die Eintracht ist so, wenn man nur in die Formtabelle reinschaut, gerade ganz weit unten in der Bundesliga angesiedelt. Irgendwie so ähnlich wie Fatih Hoffenheim unterstellt, dass deren Saison schon so ein bisschen durch ist eigentlich. Ja. So empfinde ich das auch bei Eintracht Frankfurt, wenn ich mir jetzt so einen Auftritt bei Dortmund anschaue.
Ja, das kann man so sehen. Ich glaube auch nicht, dass Dortmund in die Europa League kommt. Also es wird zumindest kein Selbstläufer. Es denken ja viele, ja, es ist jetzt die große Aufholjagd und die gewinnen halt ihre Spiele Stück für Stück. Das sehe ich auch nicht. Dafür spielen sie einfach nicht gut genug. Jetzt haben sie gegen Frankfurt einen komischen Handelfmeter gebraucht, ja, um das 1-0 zu machen.
Aber der war schon eindeutig.
Fandest du?
Fand ich ehrlich gesagt schon. Ich finde, dass man als Verteidiger oder generell als Spieler, Sonny Kittel ist ja kein Verteidiger, weiß, dass man die Hand halt besser hinter dem Rücken hält im eigenen Strafraum.
Ja, aber dann fällt man ja um. Ne? Also das ist, die Arme sind ja zum Ausbalancieren da und ihr hattet jetzt so ein bisschen oben, das stimmt, aber also, wenn man so im Laufen ist und sich irgendwie postieren muss, dem Gegenspieler gegenüber, dann kann man sich die Hände, also wenn man die Hände hinter den Rücken macht, das ist nicht so praktisch beim Laufen, glaube ich. Das macht sich nicht gut.
Das stimmt, aber ich meine, da er nicht 2,20 Meter groß ist, vergrößert er halt schon seine Körperfläche, wenn die Hand irgendwie über dem Kopf ist, wesentlich.
Das ist die alte Diskussion. Also ich finde es ehrlich gesagt Quatsch. Ich finde, sowas ist kein absichtliches Handspiel irgendwie, weil er steht halt nicht mit ausgebreiteten Armen wie, keine Ahnung, Leonardo DiCaprio auf der Titanic darum, sondern das sieht immer noch so aus, als ob er da irgendwie spielt und versucht, die Balance zu halten oder irgendwie im Rennen ist. Also ich hätte da nie und nimmer Elfmeter gegeben, aber wir haben ja schon einige dieser Elfmeter in dieser Saison gesehen. Das ist ein Thema für sich, glaube ich. Aber was ich nur sagen wollte, ist, sie brauchten halt diesen Elfmeter, um das 1-0 zu machen. Und wenn der halt nicht gekommen wäre, dann hätte ich gerne mal dort sehen sollen, wie sie das irgendwie hergespielt hätten. Ne? So selbstverständlich kommen diese Siege nicht, auch gegen Paderborn hatten sie Mühe. Ja. Also die stehen nicht ohne Grund da, wo sie gerade stehen. Und Jürgen Klopp verlässt hier in der Saison den Verein auch nicht ohne Grund am Saisonende. Also da liegt spielerisch immer noch einiges im Argen. Und deswegen glaube ich, dass es sehr, sehr schwer wird, da irgendwie noch hochzukommen und diesen Platz sich zu sichern.
Der Schlüssel für die Gegner dürfte eigentlich sein, Aubameyang kalt zu stellen, wenn man sich mal anguckt, wie wichtig der geworden ist. Ich glaube, von den letzten 40 Treffern war er an 20 beteiligt. Der ist meiner Meinung nach gerade so der Einzige bei Dortmund, der so richtig Gas gibt. Da will mir keiner widersprechen. Fatih, du hast hier im Rasenfunk schon, ich glaube, am 13. Spieltag gesagt, Jürgen Klopp wird am Ende der Saison nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund sein. Damit warst du fußballmedienweit natürlich der Erste, ohne dass ich das irgendwie mal im Blick gehabt hätte. Was willst du uns heute Exklusives verraten? Kannst du uns was zu Gündogan sagen oder irgendein anderes Thema? Was gibt's am Montag in der Kantine?
Am Montag in der Kantine muss ich mal was Box nachfragen, was wir da...
Ich meinte bei Dortmund in der Kantine.
Da muss ich nochmal nachfragen. Nicht mal. Also Jürgen Klopp hat mich nicht... Also das war damals natürlich eine Vermutung oder auch, ja, also natürlich habe ich es nicht aus exklusiven Kreisen erfahren, dass er es macht, aber das war eine Vermutung und eine Ansammlung der Zeichen. Hat mich jetzt auch nicht überrascht im Vorlauf der Saison. Ich finde auch, dass er es gut gemacht hat und dass er, das habe ich auch bei Spock so geschrieben, dass es nicht, dass es zum ersten Mal nicht emotional, sondern rational gehandelt hat und damit auch so ein bisschen seine Karriere, ich sage es wirklich so überspitzt, gerettet hat. Weil wenn er den Absprung machen kann oder sollte, dann jetzt auch gerade in seiner Phase, in der europaweit ein paar sehr interessante Trainerbänke wieder frei werden. Ich sage nur, dass heute Everton gegen Manchester United 3-0 gewonnen hat. Bei Man City wird sich was tun, bei Liverpool könnte was tun, auch in Spanien könnte sich was tun. Und spätestens 2016 werden noch mehr was tun, vielleicht sogar im südlichen Teil Deutschlands könnte sich ja auch was tun, man weiß es nicht. Und
VfB Stuttgart, ja. Spannend.
Ich habe gehört, dass Zorniger nur ein Jahr unterschrieben hat. Nee. Ja. Und daher finde ich die Entscheidung von Jürgen Klopp richtig. Und mal schauen, wo die Reise hingehen wird.
Das bleibt abzuwarten. Ja, genau. Aber bevor wir da jetzt ins Spekulieren reinkommen, was letztlich ja auch nichts bringt, lasst mal auf den Spieltag zurückschauen. Und jetzt, also wir haben schon besprochen, Dortmund gegen Eintracht 2-0 und damit jetzt 3 Punkte vom Platz 5 entfernt, auf dem zufällig ein Verein liegt, zu dem man eine gewisse Beziehung pflegt, nämlich der FC Schalke. Die haben am Freitag in Mainz 2-0 verloren. Zweimal Kopfball-Bell, das hat gereicht. Ich weiß nicht, Christian, wie geht's dir? Ordnest du das? Jetzt. Christian, wie ordnest du das Spiel ein? Siehst du es auch so eindeutig schlecht wie viele Kommentatoren?
Ich muss zugeben, ich habe das Spiel nicht gesehen.
Dann kannst du es nicht so schlecht sehen.
Hört ihr auch jemanden? Ich höre jemanden. Aber
ich höre auch noch jemanden sprechen. Ja, das wird wahrscheinlich die NSA sein oder jemand ist bei Fatih noch in der Leitung.
Irgendwas ist mir jemand reingelutscht, glaube ich, ja. Nee, ich habe hier keinen, ich höre aber auch nichts.
Taifun Korkut Taifun wahrscheinlich.
Korkut sagt, ich soll den Mund halten.
Also ich finde, was Schalke diese Saison spielt, einfach nicht generell nicht gut, ohne das Spiel jetzt gesehen zu haben, aber ich bin enttäuscht von Schalke. Ich finde auch Roberto Di Matteo hat da jetzt nicht, keine Ahnung, für den allergrößten Erfolg gesorgt. Im Gegenteil, der Abstand nach oben ist irgendwie größer als je zuvor. Und auch der Fußball, den er spielen lässt, ist jetzt nicht einer, der ihn irgendwie von den Socken haut, sondern ist eher, kommt über eine gute Organisation, wie es so schön heißt. Also Schalke ist einfach nicht richtig gut. Und ich bin gespannt irgendwie, wie das in der nächsten Saison wird, wenn Di Matteo vielleicht ein bisschen mehr gestalten konnte, dann auch mit neuen Spielern und ein bisschen mehr Zeit bekommt. Mhm. Aber ich glaube, an die ersten 3-4 Positionen sind einfach in der Liga gerade sind einfach so gut, dass Schalke da einfach nicht hingehört. Ja? Und deswegen stehen sie zu Recht auf dem 5. Platz und müssen schauen, dass sie den verteidigen können. Das wird schwer genug, finde ich.
Fatih, welchen Anteil spielen da die Verletzten, wenn man sich anguckt, dass Schalke ja durchaus auch wichtige Leistungsträger gefehlt haben?
Gar keine.
Das ist meine Aussage. Keine. Begründe das.
Weil Schalke seit gefühlt 4 Jahren ständig Verletzte hat und man allmählich eigentlich damit dieses Management auch betreiben kann. Und es ist mir einfach zu einfach, weil Schalke das, wie gesagt, schon seit Jahren hat oder seit 2 Jahren schon vermehrt hat. Und wenn man ein Verletzungsproblem hat, dann liegt es auch vielleicht nicht nur irgendwie an Pech, sondern auch vielleicht an was anderem, aber das ist ein anderes Thema. Ich kann mir Schalke nicht so recht erklären. Das liegt ein bisschen vielleicht zurück. Ich habe Schalke im Trainingslager ja vor Ort besucht in Doha und habe sie gesehen. Ich habe die Akribie gesehen. Ich habe auch nicht ganz lange mit Attilio Lombardo, dem Co-Trainer von Di Matteo, unterhalten, den ich noch von Galatasaray kenne. Ich fand es sehr überzeugend, was sie vorhaben, welche Idee sie haben. Aber ich habe dann ehrlich gesagt keine Umsetzung gesehen. Also die Umsetzung war zu kurzweilig. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Problem von Schalke, dass man zwar immer eine Idee hat, und die hat man ja immer, die hatte Jens Keller auch, obwohl er in der Kritik stand, die hat Di Matteo auch, aber man hat bei Schalke anscheinend nicht die Gelegenheit oder auch vielleicht nicht das Umfeld, um diese Ideen langfristig umzusetzen. Und deswegen kommt wieder so etwas zustande. Der Kader ist trotz aller Verletzungen trotzdem halt immer noch qualitativ stark, aber ja, anscheinend reicht es nicht. Also.
Und ein bisschen hat man gegen ein Team gespielt am Freitag, das seine Idee scheinbar wiedergefunden hat. Ich finde, dass Mainz jetzt wirklich unter Martin Schmidt wieder interessantere Heimspiele spielt, auch mehr so, wie man es von Mainz erwartet. Und insgesamt ist die Erstliga-zugehörig damit auch unbestritten verdient. Christian, siehst du es auch so?
Absolut. Also Mainz, großartige Arbeit. Der Trainer wird ja dann in 4 Jahren wahrscheinlich zum BVB wechseln. Das ist ja dann schon, ausgemacht. Also kann man nur den Hut ziehen. Das hat ein bisschen, geknirscht am Anfang, aber mittlerweile gewinnen die ihre Heimspiele, treten gut auf. Also ich finde es immer toll, wenn ich Mainz sehe. Ich mag das. Auch das da irgendwie, auch das Stadion, das sind schön steile Tribünen, die Stimmung ist gut, das ist einfach toll, also es tut der Liga gut und ich wünsche Ihnen selige, freudige Zeiten auch in Zukunft.
Wenn ich da reingrischen darf, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, über Trainerwechsel und deren Wirkung und deren Sinn. Man hat es in Mainz gesehen, da hat es absolut Sinn gemacht. Also man hat eine Mannschaft, die Kasper Junglands Fußball nicht spielen konnte. Das hat er auch selbst eingestanden, aber er wollte es quasi nicht aufgeben, weil er von sich überzeugt war. Und dann hat man gesagt, gut, dann machen wir halt wieder das, was wir eigentlich können und holen einen Trainer, der das umsetzt, was wir können. Und der Erfolg gibt Mainz recht. Und da ist es zum Beispiel so ein ganz klassischer Fall, wo das absolut Sinn gemacht hat und nicht wie in Hannover.
Mhm. Aber bezüglich der goldenen Zeiten, die du ihn wünschst, Christian, möchte ich zu bedenken geben, mal gucken, was jetzt mit Geis passiert. Sie müssen auf Jonas Hofmann wieder verzichten, wenn die Leihe endet. Also ein bisschen beginnt auch so wieder das alte Mainzer Lied, die Stützen brechen weg, so wie es auch zum Beispiel Freiburg immer wieder erleidet. Und sie müssen sich ein bisschen neu erfinden. Genau. Also so ganz so selig werden die Zeiten wahrscheinlich
nicht. Nein, genau, aber ich wollte ja gerade sagen, das ist ja nicht nur ein Mainzer Problem, das ist ja allgemein ein Problem von einem Verein, ab Mittelfeld bis unten, die erfolgreich sind und bei denen die Spieler ins Rampenlicht spielen, die müssen sich immer was überlegen, die müssen immer kreativer sein als die anderen und das ist ja auch genau ihr Vorteil, ne? Weil sie genau aus diesem Nachteil, den sie eigentlich haben, weil sie halt nicht sozusagen sich den Erfolg so ein bisschen zusammenkaufen können, sage ich mal, müssen sie immer ein bisschen schlauer sein als der Rest und ich bin mir sicher, da sind fähige Leute am Werk, dass sie das auch in Zukunft immer irgendwie sind, dass sie das schaffen. Ja. Wenn es dann natürlich mal schief geht, so ein Jahr, wenn man sich dann 1, 2, 3 Mal vergreift, dann wird es wirklich schwierig. Ja, aber ich glaube, dass das funktioniert weiterhin.
Mhm. Gut, und dann haben wir noch ein Team, bei dem es auch gerade funktioniert, Köln gegen Leverkusen. 1:1, ich würde sagen, Köln ist auch relativ durch. Da wir heute zeitlich eine etwas kürzere Folge geplant haben, würde ich dieses Spiel aber mal kurz skippen. Die Fans der beteiligten Vereine mögen mir das verzeihen. Euch sei aber gesagt, wir wollen gerade über Köln auch demnächst nochmal ausführlicher reden im Rasenfunk. Und wir gucken auf die letzten beiden Partien des heutigen Sonntags. Da gewinnt Borussia Mönchengladbach in letzter Sekunde gegen Wolfsburg, die keinen Torschuss aufs gegnerische Tor abgeben und machen damit vollkommen überraschend aus dem Blauen heraus den FC Bayern München zum deutschen Meister, zum 25. Mal. Fatih, du darfst ansetzen für eine finale Lobhudelei.
Ich habe lange überlegt, wie ich den FC Bayern für diese Meisterschaft loben kann. Also die haben ja bis jetzt alles geschafft, alle Rekorde gebrochen. Und ich habe vorhin den Instagram-Post von Mario Götze gesehen, wie er zu Hause sitzt, den Rechner anhat. Ich glaube, er hat gar nicht Fußball geschaut, sondern irgendwie Breaking Bad, 4. Staffel und hat dann mal kurz hingesappt. Also das ist eine fürchterliche Meisterschaft, glaube ich. Also ich kann mir das einfach nicht schlechter vorstellen, zu Hause sitzen und Meister zu werden. Aber das ist nicht das Thema. Natürlich wieder vollkommen verdiente Meisterschaft, trotz einer extrem seltsamen Saison, die sehr unlike Bayern, viele Verletzte, man hatte viele, ja, man redet seit Anfang der Saison bei Bayern über die Masse an Spielern, die toll sind und was passiert, also man stellt sich seit der Saisonverletzung, stellt man sich die Frage, was passiert eigentlich, wenn Lahm, Schweini, Alonso, Thiago, Martinez alle fit sind, das ist nicht ein einziges Mal eingetreten und in so einer Saison, wo man dann jetzt gestern hat dann Sinan Kurt sein Debüt gegeben, Mitchell Weiser hat gespielt und so weiter. Finde ich es nicht völlig selbstverständlich, dass man dann die Saison durchspielt. Und gerade jetzt in der Verfassung der Bayern ist dann so ein 1:3 in Porto dann ja auch eine Riesenkatastrophe und wird ein Riesenalarm ausgelöst. Guardiola wird hinterfragt. Es ist ganz gefährlich, was da passiert. Also wenn, was passiert eigentlich, wenn da mal zwei, drei Spiele mal hintereinander verlieren sollte, dann wird da die Welt untergehen anscheinend. In so einer Welt, die ich ja auch tagtäglich sehe, finde ich es nicht selbstverständlich, dass die beiden das so durchgezogen haben. Muss man einen Hut davor ziehen. Was jetzt nicht passieren darf, ist jetzt die große Aufgabe von Guardiola, was er letztes Jahr auch hatte, dass man nach der gewonnenen Meisterschaft, nach der vielen Meisterschaft dann auch in anderen Wettbewerben dann quasi die Arbeit eingestellt hat. Das darf jetzt nicht passieren. Ich glaube auch nicht, dass es passiert, weil Guardiola und die Mannschaft das auch verstanden haben. Gerade Guardiola hat verstanden, weil er hat das ja quasi letztes Jahr vorgelebt, dass er gesagt hat, so, jetzt ist die Saison vorbei. Und hat dann in Augsburg Eli Salahi auf die linke Verteidigung gestellt und so weiter. Wird er jetzt nicht machen. Jetzt hat man vor allem mit Barcelona wirklich zwei Riesenbrocken vor sich, wo man die Konzentration und die Schlagzeit hochhalten muss. Deswegen wird das jetzt das Spannende jetzt noch in der restlichen Saison. Ansonsten, dass die Bayern jetzt Meister geworden sind und passt wirklich zu der Situation, dass sie zu Hause geworden sind. Also es hat die Saison perfekt widerspiegelt.
Also auf dem Sofa meinst du zu Hause, genau, ja. Ja, und wenn wir nochmal kurz auf das Spiel auch gucken würden, ich würde sagen, Christian, es war selten leichter, 3 Punkte aus Dortmund mitzunehmen. Und ich könnte mir vorstellen, ich meine, die Hertha steht jetzt bei 34 Punkten, die hinten drin haben 28 und 27 ab Relegationsplatz. Sollten die da nochmal hinten reinrutschen, was ich nicht für unmöglich halte, dann werden die wirklich nochmal diesem Spiel hinterher trauen.
Ja, absolut. Also das war die große Chance war ja da. Ich habe schon wieder den Namen vergessen, des Kollegen von der Hertha, der da auf Neuer zugerannt ist.
Nico Schulz, genau. War es, glaube ich.
Muss man auch natürlich sagen, den hält der Neuer natürlich auch großartig. Das hat er ganz, ganz stark gemacht. Aber es ist ein bisschen schade, dass die Bayern heute Meister werden, nach diesem doch sehr, sehr mauren Spiel gestern und diesem sehr einschläfernden Spiel. Also da hat man schon gesehen, dass da so ein gewisser Porto-Hangover noch im Spiel war. Deswegen finde ich sehr, sehr schade. Ich würde auch irgendwie, ich glaube, die Bayern sollten auch bei der DFL beantragen, dass zukünftig die letzten 10 Spieltage zeitgleich stattfinden, damit nicht mehr so eine unwürdige Meisterkrönung stattfindet, wie jetzt, dass sie nicht mehr auf den Sofa Meister werden. Aber was mir in der ganzen Sache ein bisschen zu kurz kommt, ist, dass man einfach mal würdigt, wie gut diese Mannschaft eigentlich wirklich ist. Also wir sagen immer, es ist total langweilig und die sind schon seit der Winterpause eigentlich de facto Meister. Und darüber verliert man so ein bisschen aus den Augen eigentlich, was für einen starken Fußball diese Bayern wirklich spielen und wie toll das ist. Und dass es halt dann doch nicht nur das Geld ist, mit dem sie da irgendwie Meister werden, sondern dass einfach Guardiola es schafft, diese Mannschaft auch weiterzuentwickeln. Ich glaube, er hat sie auch im Vergleich zur letzten Saison weiterentwickelt, obwohl sie, glaube ich, ein bisschen mehr Punkte wahrscheinlich haben werden oder gehabt haben werden sozusagen im letzten Jahr. Aber ich glaube, es ist da trotzdem ein Schritt gekommen. Am Ende wird man natürlich das erst beurteilen können, wenn, das ist der Gradmesser nochmal, die Champions League, da wird man sehen, was los ist. Aber wir sollten einfach alle mal innehalten und sagen, wow, FC Bayern, ihr seid schon eine verdammt gute Fußballmannschaft. Das kommt mir so ein bisschen zu kurz, ehrlich gesagt.
Mhm. Dafür spricht auch, wenn man sich die Zahlen mal anguckt, sie jagen noch den Gegentorrekord, stehen jetzt bei 13 Gegentoren und 18 ist der bestehende Rekord aus der Saison 2012, 2013. Also sie spielen nicht nur nach vorne gut, sondern stehen auch hinten wirklich sehr sicher. Und mit Schweinsteiger haben wir jetzt einen dritten Spieler, der es geschafft hat, 8 Meisterschaften in seiner Karriere zu holen. Also ich wiederhole noch meinen Worten, 8. Das muss man sich echt mal verdeutlichen, wenn man mal guckt, wie viele Profijahre ein durchschnittlicher Profi spielt in der ersten
Liga. Wie viel hast du denn als Fan bis jetzt geholt, Max?
So bewusst sind es bei mir, ich habe vorhin auch nachgerechnet, bei mir sind es 13. Ich bin so in der Saison 93, 94, würde ich sagen, also würde ich mich zum ersten Mal als Fan bezeichnen. Da war es mir wirklich wichtig, wie die Bayern spielen. Also 13. Meisterschaft ist auch, es ist total absurd, es ist wahnsinnig schwierig, Demut vor dem Ganzen zu bewahren und das nicht als selbstverständlich hinzunehmen und ja auch einfach, jetzt spreche ich einfach mal aus der Sicht des Fans und nicht des Moderators, ich stimme da auch dem Christian zu, man muss da wirklich mal kurz innehalten und sich überlegen, wie die Bayern gerade spielen. Es ist auch wirklich schön anzusehen, es gab Meisterschaften, die dramatischer gewonnen wurden, die für mich aber nicht denselben Stellenwert haben. Mhm. Einfach, weil ich damals vom Spielerischen her von meinem Team nicht überzeugt war. Und mir ist einfach, ich stehe einfach wahnsinnig auf gut ausgeführten Offensivfußball. Und das ist wirklich was ganz Besonderes, auch wie Guardiola das geschafft hat, Also seit Guardiola da ist, haben wir halt auch wieder öfter mal einen Matchplan, der einem auch überrascht. Also allein das Rückspiel in Dortmund, das war zwar dann auch nicht das wunderschönste Spiel, aber es ist schon mal interessant zu sehen, wie flexibel dieser Verein inzwischen geworden ist, der früher immer denselben Fußball gespielt hat, was auch immer gereicht hat, national, aber international nicht.
Für mich sah es jetzt gegen Hertha nicht so super flexibel aus. Das sah alles so aus wie Wiederholung so ein bisschen. Ja, also die Pässchen da links rum und rechts rum und um das Tor und dahin und dahin. Also ich verstehe das. Ich finde, das Problem mit dem Guardiola-Fußball ist, dass er für mich wenn es schlecht läuft, ja, wenn so ein bisschen die Emotionen und der Wille fehlen, wie er gegen Porto da war, dann wirkt das Ganze doch sehr, sehr steril und so ein bisschen bleiern und einschläfernd. Ja. Das ist so ein bisschen, da hätte ich als Bayern-Fan, glaube ich, ein bisschen Probleme mit, dass das zwar alles sehr, sehr gut und gut ausgearbeitet und ausgetüftelt aussieht, aber mir so ein bisschen das Herz nicht aufgeht dabei, ja, sondern wirklich dann nur, wenn man es richtig gut ausführt und wenn die Bayern wirklich wollen. Das hat mir zum Beispiel gegen die Hertha ein bisschen gefehlt. Und was ich dich fragen würde, du würdest also so eine Meisterschaft, wie sie jetzt in diesem Jahr passiert ist, auch was sozusagen deine emotionale Verwicklung angeht, vorziehen einer Meisterschaft, keine Ahnung, wann war das, genau, 2001, als der indirekte Freistoß noch reinging. Das hättest du lieber, ja?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Also ich meine, dieses Meisterschaftsfinale war emotional natürlich schon eines der Highlights überhaupt. Also ich weiß noch bis heute, wie ich am Radio stand und mein Bruder über den Flur hinweg auch am Radio, wir beide komplett ausgetickt sind beim 0-1 und dann wiederum beim 1-1 dementsprechend ausgetickt sind. Und noch heute erzählt man sich im Dorf, dass die Winzer, die in den Weinbergen waren, allein am Schrei aus dem Dorf gehört haben, dass irgendwas Dramatisches noch passiert sein muss. Also das ist schon singulär natürlich ein total schönes Ereignis. Aber ich finde, dass man da halt wirklich so ein bisschen verklärt, dass eine Meisterschaft eine Gesamtleistung sein sollte, die eben übers komplette Jahr betrachtet verdient sein soll. Deswegen ist es jetzt auch, also ich stimme dir da auch zu, das ist jetzt ein bisschen unglücklich, dass sie ausgerechnet nach so einem 1-0 gegen Hertha, was nun wirklich, das war jetzt schon so untere Schublade vom Spielerischen her. Aber die Meisterschaft ist eine Gesamtleistung und der Moment war natürlich geiler 2001, ganz klar. Und das ist auch der Grund, warum jetzt gerade München nicht brennt. Ich nehme hier München auf und ich kann euch sagen, München brennt nicht. Aber wenn man dann einfach mal einen Schritt zurücktritt, ich denke, in der Sommerpause setzt bei mir immer noch mal so ein Reflexionsprozess ein, dass ich die letzte Saison einordne und dann nochmal nach vorne gucke. Und da finde ich, hat so eine Saison schon einen höheren Wert, weil ich finde es wirklich beachtlich. Man muss sich nochmal verdeutlichen, wir hatten 7 Weltmeister im Kader und das vollkommen normale und auch menschlich verständliche ist ein Abfallen der Leistung nach so einem großen Titel. Und während man das auch bei anderen Spielern gesehen hat, ich meine, Mats Hummels, haben die Bayern das geschafft, natürlich auch durch ihren Kader, aber auch getragen von diesen Weltmeisterspielern sind die jetzt schon wieder souverän Meister geworden. Das ist, finde ich, eine riesige Leistung.
In der idealen Welt spielen sie natürlich genauso einen guten Fußball, aber es ist trotzdem spannend in der Liga. Ja, das wäre natürlich das Tollste.
Ja, gut.
Da reden wir wieder über die Schwäche.
Ich würde sagen, das liegt nicht an den Bayern. Da reden
wir über die Schwäche der Liga generell, aber das ist wahrscheinlich ein anderes abendfüllendes Thema.
Absolut. Genau. Gucken wir mal, nächstes Jahr werden die Karten neu gemischt. Ich bin sehr gespannt, was da mit Thomas Tuchel in Dortmund passiert und wie Wolfsburg finanziell noch nachlegt. Und an alle, denen es nicht spannend genug ist, die auf spannende Saisonfinishes stehen, kann ich ja nur sagen, Leute, dann verfolgt mal bitte am nächsten Sonntag ab 14 Uhr die Frauenfußball-Bundesliga. Das ist wirklich Wahnsinn. Da steht Wolfsburg übrigens vor dem FC Bayern mit einem Punkt Vorsprung. Wolfsburg spielt beim FFC Frankfurt, die Drittplatzierte sind und rein theoretisch auch noch Meister werden können. Bayern spielt zu Hause gegen den Fünftplatzierten. Und genauso dramatisch ist das Abstiegsrennen. Also da kann sich wirklich die Herren-Bundesliga eine Scheibe von abschneiden, weil sowohl der Vorletzte gegen den Letzten als auch der Viertplatzierte gegen den Drittplatzierten von hinten gesehen noch gegeneinander spielen. Also, wenn ihr dringend Bedürfnis habt nach einem spannenden Saisonfinale, dann schaut mal Frauenfußball.
Oder die nächste Woche im Rasenfunk.
Oder die Super League ist da auch spannend, Fati. Ehrlich gesagt bin ich da nicht so tief drin wie im deutschen Frauenfußball.
Die ersten drei innerhalb von 3 Punkten, das ist sensationelle Liga. Die sensationellste Liga der Welt. Wahnsinn.
Wahnsinn. auch so ein bisschen die sachlichste Liga der Welt. So die Büroklammer und der Leitsordner der europäischen Top-Liga.
Wir sind ein bisschen emotional, aber.
Gut, bevor wir dieses Thema noch aufmachen, dann wird es nämlich doch wieder eine lange Sendung, sage ich vielen herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart. Danke, Christian. Schon gedanklich abgeschaltet.
Cool.
Und vielen Dank dir, Fatih, dass du mit uns den letzten, diesen Spieltag
sehr gerne, hat mir sehr Spaß gemacht und freue mich schon wieder auf die nächste Einladung.
Kommt so, definitiv. Ja. Ihr lieben Hörer da draußen, hinterlasst uns gerne Feedback, wie ihr es findet, wenn wir mal eine kürzere Folge aufnehmen. Das interessiert mich sehr. Folgt uns sehr gerne bei Facebook, Twitter und in den sozialen Netzwerken. Außerdem feiern wir jede iTunes-Rezension wirklich, weil wir immer deutlich merken, dass dann unsere Bekanntheit ein kleines Sprüngchen nach vorne macht. Und ansonsten kann ich nur sagen, nächste Woche hören wir uns wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin, bleibt sportlich, schaut euch in Ruhe den DFB-Pokal an und dann schauen wir mal, was der 31. Spieltag bringt. Bis dann!